Guten Abend. Grüß Gott.
Herzlich willkommen. Bin ich da auf dem Lautsprecher? Ja, ja, gut. Ich freue mich richtig auf das Wochenende mit euch. Wir werden. Ah, super! Das ist das Wochenende für dich. Es beginnt. Jetzt. ich wechsle ja so circa einmal im Jahr das Thema, oder anders gesagt, ich wechsle gern in halbwegs regelmäßigen Abständen das Fenster, durch das wir auf die immer selbe Wirklichkeit, auf die immer selbe Wahrheit schauen. Ich mache das erstens aus der Tradition raus, aus der ich komme, und das ist Osho. Und zweitens mache ich es auch aus eigenen Erwägungen, und zwar, weil der Geist sich so gewöhnt an Ausdrucksweisen und es uns richtig gut tut, gelegentlich es wieder völlig dasselbe, völlig anders zu betrachten. Weil sonst ist alles Routine, und dann kennt man schon, und in Wirklichkeit kennt man gar nichts. So. Das Fenster, durch das wir jetzt in nächster Zeit schauen werden, mag ich sehr gern. Und euch ist es auch weitgehend nicht unbekannt. Dieses Fenster heißt Dzogchen. Ist ein altes Fenster aus dem Himalaya. So alt es auch sein mag, es ist ein klares Fenster, ein wunderbares Fenster, durch das man ganz klar die Wirklichkeit erkennen kann, jeder. Und ganz einfach. Was ich besonders dran mag, ist, dass es sowieso meiner Art der Übermittlung entspricht. Weil in dieser Tradition oder in dieser bei dieser Form fängt man immer mit einem eigentlich mit einem Paukenschlag an. Als erstes gibt es die direkte Einführung in die wahre Natur des Geistes oder in die wahre Natur der Wirklichkeit. Dann fängt die Arbeit an. Also, ist ein bisschen anders wie in anderen Wegen, wo man erst viel üben muss und Yogas und Verrenkungen oder alles Mögliche. Und dann kriegt man vielleicht diesen direkten Einblick. Bei diesem Weg ist es umgekehrt. Erst der Einblick, und das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, der Umgang und die Beseitigung von Zweifeln, der Umgang mit und die Beseitigung von Zweifeln, die zwangsläufig auftreten. Und der dritte, das ist eigentlich die meiste, ja, da ist immer viel zu tun innerlich. Und der dritte Punkt ist, davon nicht mehr lassen. Sprich, was auch immer uns begegnet, immer. Und das ist der Clou dran, in diesem Kontext und in diesem Licht zu betrachten. So, das war's eigentlich schon. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ein bisschen mit Fleisch füllen. Diese drei Grundsätze, das finde ich äußerst faszinierend. Ich habe also angefangen im Juli, dachte ich mir, Oh, ich präsentiere euch und wir kontemplieren mit einem wunderschönen Text und der heißt Der Flug des Garuda. Und da hat David da angefangen, ging gar nicht, ist richtig angestoßen, nicht durchgedrungen, zu viel Worte gewesen in dem Moment. Dann eben habe ich anders angefangen mit diesen drei Grundsätzen. Auf einmal ganz easy, wie Butter. Diese drei Grundsätze, nochmal anders, diese Tradition hat zwei Beine, auch das gefällt mir sehr gut. Ein Bein ist in der Bön-Tradition, das ist die vorbuddhistische Religion in Tibet, auch eine sehr tiefe Spiritualität, schamanisch gefärbt, kann man sagen. Und das andere Bein, und die haben auch schon eine Dzogchen-Tradition und pflegen sie bis heute. Das andere Bein ist im Buddhismus und da sagt man, und das ist eine schöne Geschichte, das Vajrasattva, deshalb habe ich ihn euch mitgebracht, der Bodhisattva, Vajrasattva, höchst selbst, die Übermittlung gegeben hat an einen Menschen und dieser Mann hieß Garab Dorje und dieser Mann wiederum hat diese drei Sätze als sein Testament hinterlassen. Das ist kurz und knapp und bündig. Darüber wiederum sind dann solche dicken Bücher geschrieben worden und Texte und so weiter. Aber das ist erstmal der die Struktur. Und wahrscheinlich, weil es ursprünglich schon diese drei wunderbaren Grundsätze waren, wird auch ansonsten immer alles in diesem System gern in drei unterteilt. Immer 1, 2, 3 und dann davon wieder 1, 2, 3 und wieder 1, 2, 3 und so weiter. Damit werde ich euch nicht allzu sehr quälen, keine Angst. Hat man aber auch alles schon mal. An Texten, die der eine oder die andere von euch schon kennt, vielleicht aus diesem Kontext, ja. Zum Beispiel Samantabhadras Wunschgebet, erinnern sich manche, ist aus Dzogchen. Padmasambhava, viele Texte auch die Richtung. Milarepa, viele Texte. Was hatten wir noch? Zum Beispiel dieser wunderbare Text von Padmasambhava über die nackerte Schau, erinnert sich vielleicht jemand. In Wirklichkeit heißt er irgendwas mit nacktes Gewahrsein. ja, einiges kennt ihr. Ich habe es bloß nie so benannt. So, Lust darauf, Neugier, Interesse. Okay. Was Punkt 1 angeht, wiederholen wir das ja eigentlich permanent und immer wieder. Diese direkte Einführung in die Wirklichkeit. Es ist hier niemand herinnen, der davon keine Ahnung hätte. Und was euch angeht, die ihr das Video guckt, weiß ich es natürlich nicht. Vermute aber auch, dass eine mehr oder weniger deutliche Ahnung und oder Gewissheit doch vorhanden ist. Weil es muss eine Resonanz geben in uns. Was soll ich sagen? Weil wir alle Buddha-Natur haben in unserer Essenz, in unserer wahren Natur, geht alles, was unserer Buddha-Natur entspricht, sofort in Resonanz mit unserem tiefsten Wesen. So, wenn also bei euch eine Resonanz auftaucht in dem, was ich spreche, dann ist das ein Beweis für eure Buddha-Natur, ganz einfach. Und eure Ahnung, Gewissheit, Einsicht in das. Versteht ihr das? Das ist wichtig. Weil an dem Punkt bereits müssen wir aufhören, uns Karotten vor die Nase zu hängen und einsehen, dass uns Einsicht möglich und natürlich ist, und zwar immer in diesem Augenblick. Immer jetzt und jetzt und jetzt. Eine weitere, wie es mir geht damit, ist, das eine Missverständnis ist, dass Einsicht erst übermorgen passieren kann. Das andere Missverständnis ist, dass eine Einsicht, die ich einmal hatte, auf ewig hält. Die Wahrheit bleibt natürlich und auch die Konsequenz daraus bleibt. Aber die Einsicht selbst ist immer wieder, für mich immer wieder frisch und irgendwie auch immer wieder ja, mehr als frisch, eigentlich verblüffend immer wieder oder erstaunlich immer wieder. Und ich denke, diese Erstaunlichkeit des Letztendlichen als erstaunlich wahrzunehmen, ist eigentlich ein Gütesiegel. Es nicht als selbstverständlich zu nehmen, sondern als immer wieder, boah, so kennzeichnet auch den Unterschied zwischen intellektuellem Wissen und mystischem Erfahren. Das immer ein entzücktes Beben dabei. So wie bei manchen anderen Dingen, die wir schon oft getan haben und die immer wieder entzückend sind. So. Jetzt fange ich mal an mit Vajrasattva. Gehört eh zu meinen Lieblings-Bodhisattvas. Du kannst auch gern ihn mit einbeziehen. Vajrasattva ist der Bodhisattva der Reinigung und er heißt Diamantwesen. Vajrasattva heißt übersetzt das Diamantwesen. Das heißt, er ist vollkommen klar, rein und unzerstörbar. Das, was Vajrasattva repräsentiert für uns, ist unkaputtbar. Unsere wahre Natur, unser Geist, wie er im Grunde ist, ist unkaputtbar. Nichts kann da je geschehen, auch mit Alzheimer nicht oder sonst weh. Ich liebe Vajrasattva in all seinen Manifestationen. Für mich sind alle Straßenreiniger, inklusive der Straßenreinigungsautos mit den tollen Bürsten, alle Putzfrauen, alle Spülmaschinen, alle Waschmaschinen, alle diese Menschen und hilfreichen Geräte, Verkörperungen von Vajrasattva. Und mir geht er immer das Herz auf. Also ich mag ihn und seine Manifestationen sehr. War zum Beispiel sehr schön, das erzähle ich jetzt gern nochmal hier. Ich war bei, ging es um eine Straße, die neu benannt worden ist in München und mit der ich zu tun habe. Und deshalb war ich da auch dort und sollte eine Rede halten, was ich auch getan habe. Jetzt ist es eine ganz winzig kleine Straße. Eine winzig, winzig kleine Straße. Und die ist nicht nur winzig klein, sondern bis jetzt sind nicht mal, gibt's noch gar keine Adresse, wo man jetzt da Post ausliefern könnte, weil Wohnhäuser werden erst gebaut. Bis jetzt gibt es da nur ein Straßenreinigungsmaschinen-Depot der Stadtwerke. Und jetzt waren die von der Stadt leicht besorgt, dass ich vielleicht sauer bin, dass es so eine kleine Straße ist und nur da, wo die Müllautos stehen. Müllfahrer, ganz wichtig. Und Sperrmüll, ganz wichtig. Und die ganzen, wie heißt das bei euch, wo man die Sachen hinbringt? Recyclinghof. Das sind die kleine, reine Länder von Vajrasattva. Wasser trinken ist auch gut. Ja, dann war ich aber nicht sauer, sondern eigentlich entzückt. Und habe dann in meiner Rede auch erzählt von Vajrasattva und nur so ein kleines bisschen, weil da waren ja einfach nur Leute von den Stadtwerken und von der Zeitung und vom Stadtrat da. Also ein bisschen erzählt von Vajrasattva, dass ich ihn so schätze. Und was passiert? Mein Nachredner, irgendein von der Stadt, greift das Thema auf und erzählt über Bodhisattvas. Ah, wow, habe ich mir gedacht. Toll. Und daraus gelernt erstens, wie wunderbar Vajrasattva ist und zweitens, dass wir gar nicht so schüchtern sein müssen an öffentlichen Plätzen oder mit Menschen zu reden. So, Vajrasattva. Er hat ein Mantra und er hat ein langes Mantra, das hat 100 Silben. Das haben wir jetzt im Retreat oft gemacht. Und er hat ein kurzes Mantra mit nur 6 Silben. Om Bensa Sattu Hung. Das ist kurz und einfach. Om Bensa Sattu Hung. Das ist sehr einfach, weil Bensasattu ist einfach nur die Übersetzung von Vajrasattva. Also heißt das Ganze eigentlich Om Vajrasattva Hum. Sehr einfaches Mantra. Om Bensasattu Hum. Das haben wir heute schon geübt bei dir zu Hause. Om Bensasattu Hum. Om Bensasattu Hum. Rein, die eine innere Reinigung ist sehr hilfreich hier. Das ist jetzt, natürlich ist auch Zähneputzen gut, aber mit dieser inneren Reinigung ist gemeint, dass wir bereit sind, uns wirklich dem Großen, dem Urgrund zuzuwenden. Und dass wir bereit sind, erstmal, was auch immer uns zu stören scheint, oder was an Gedanken zu stören scheint, oder was an Gefühlen zu stören scheint, ach, vielleicht mal dem Bodhisattva zu überlassen. Am Anfang. Was dann später damit geschieht in Phase 2, sehen wir dann aber erstmal. So. Dazu möchte ich jetzt einfach diesmal gleich am Anfang noch eine kurze Übung machen mit euch, eine Reinigungsübung, die neunfache Atmung der Reinigung. Bei diesem gibt es auch im Yoga und gibt es in bestimmt 25 Versionen. Die Version, die wir gerade machen, es funktioniert sehr einfach. Ich mache es euch kurz vor. Man setzt sich, da geht es um die Reinigung unseres energetischen Systems. Man setzt sich irgendwie bequem und halbwegs aufrecht hin. Und weil das energetische System bei körperlich weiblichen Menschen ein bisschen anders gebaut ist als bei körperlich männlichen Menschen, fangen die Frauen mit der linken Hand an und die Männer mit der rechten. Einverstanden? Das ist nicht diskriminierend, das ist einfach nur Anatomie, die halt ein bisschen verschieden ist. Gleichwertig, aber verschieden. Also ihr Männer haltet, fühlt euch nicht diskriminiert, dass ihr mit rechts anfangen müsst. Dzogchen ist übrigens die Richtung, in der auch Frauen oft Meisterinnen waren, weil da eine Ordination nicht vorausgesetzt wird, die ja in Tibet für Frauen ziemlich schwierig ist. Also in den mönchischen Richtungen bleibt dann immer, geht's nicht so recht durch. Aber im Dzogchen kein Problem. Weswegen der Milarepa ja auch gesagt hat zu seiner lieben Schülerin Padapum, bei mir musst du dir die Haare nicht abschneiden, um ein Buddha zu werden. War er ja selber kein Mönch und sein Lehrer war auch schon kein Mönch und dem sein Meister war auch schon kein Mönch. Die ganze Linie da ist bis zum bestimmten Punkt laizistisch. Hat auch was Erfrischendes irgendwie. Es wurde da auch immer Familien gegründet und also nicht bei allen. Milarepa hat keine gegründet. Der war sehr in seiner Natur sehr einsiedlerisch. Aber andere haben Familien gegründet und Kinder gekriegt und andere nicht und alles kein Problem. So, also Frauen fangen links an, nehmen dann den linken Arm hoch, tun dann von oben mit dem linken Mittelfinger ihr erst einatmen und dann mit dem linken Mittelfinger die eine Nase zu machen, durch die andere aus, weit aus, dann wieder tief ein und andersrum. Naja, das machen wir insgesamt dreimal, macht 6 Atmungen und die letzten 3 Atmungen gehen dann so, dass wir die Hände in die Leisten uns da richtig schön eintun, wieder tief einatmen und dann mein Bild dafür ist, wir machen das so, wie wenn man eine Zahnpastatube so richtig ausquetschen wollen bis zum Ende, dass der ganze alte Atem rausgeht. Also erst tief ein und dann geht immer nur was aus. So. Wirklich alles raus, alles raus, alles raus. Dass dann einmal so ganz frisch alles rein kann. Verstehst du? Das machen wir auch 3-mal. Dann haben wir insgesamt 9. Gut, das machen wir jetzt. Ob du das filmen willst, weiß ich nicht. Machst du, wie du willst. Also Frauen links, Männer rechts. Gut. Seid ihr jetzt alle da?
Ja.
Super. Stimmig. Wenn wir wirklich ganz da sind, hier und jetzt, dann ist die Reinigung gelungen. So. Dann Fragen bisher? Nö. Ist ja auch nicht schwierig. Entschuldigung. Vorlesen möchte ich euch als erstes ein Vajra-Lied. Vajra-Lieder werden da gerne vorgetragen, teilweise auch gesungen. Also immer der jeweilige Ausdruck des Urgrunds, der Wirklichkeit, des Universums und des Geistes. Dieses Vajra-Lied ist sehr alt und man sagt, dass es ursprünglich in der Sprache der Dakinis aufgeschrieben worden ist. Dann übersetzt ins Tibetische, dann übersetzt ins Englische, jetzt übersetzt ins Deutsche. Und immer Dakinis sind wunderbare Damen, Weisheitsdamen, die ein eigenes Land haben, das heißt Udiana, und das ist auch das eigentliche Heimatland von Padmasambhava. So, dieses Lied. Ungeboren, dennoch fortdauernd ohne Unterbrechung. Weder kommend noch gehend. Allgegenwärtig. Höchster Dharma. Unveränderlicher Raum, frei von Bezeichnungen, aus sich heraus befreit, vollkommen unbehinderter Zustand, bestehend seit Anbeginn, selbst erschaffen, jenseits von hier und dort, ohne Negatives das abzulehnen, noch Positives, das anzunehmen wäre. Unendliche Weite, die alles durchdringt. Unermesslich und grenzenlos, ohne Fesseln. Ohne etwas, das aufzulösen, noch etwas, von dem man sich befreien müsste. Gegenwärtig, jenseits von Raum und Zeit. Bestehend seit Anbeginn, Unermesslicher innerer Raum, erstrahlend voll Klarheit, wie Sonne und Mond, in sich selbst vollkommen, unzerstörbar wie ein Vajra, fest wie ein Berg, rein wie ein Lotus, stark wie ein Löwe, unvergleichliche Freude über alle Grenzen hinweg, Erleuchtung, Gleichmut, Gipfel des Dharma, Licht des Universums, vollkommen seit Anbeginn. Komm, noch mal, ja. Resonanz. Ach so, macht das so. Resonanz macht das so. Wunderbar. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ananda, Resonanz. Da. Uschi. Leicht. Leicht reicht. Stefan. Leicht reicht. Du eh, Andreas, Purna, Resonanz vorhanden. Weg. Punyata. Leicht. Heilig. Heilig. Ja, heilig, das stimmt. Das ist heilig. Devasetu. Ja. Paro. Stille. Genau. Resonanz. Resonanz. Dir unerreichbar? Oh, das werden wir ändern.
Es ist nicht zu erreichen.
Da reden wir noch.
Leisiger als die anderen.
Nur schöner, besser. Ist dir zu groß.
Es ist schön zu hören, klar. Aber ich empfinde unerreichbar.
Du bist mittendrin. In der Bibel steht irgendwo im Alten Testament, nur, und ist nicht ganz wörtlich, nur das, was schön ist, kann Schönheit erkennen.
Schön.
Das andere kann schön. Welches andere?
Was nicht schön.
Nein.
Sicher?
Sicher. Ganz sicher. Weil das alles ein dieses Erkennen hat was mit Resonanz zu tun. Und es kann ja immer nur da resonieren, wo die Wellenlänge vorhanden ist. Selbst wenn du es schön findest, muss es irgendwie auch in dir sein. Und wenn es irgendwie und nur ein kleines bisschen von mir aus in dir ist, ist es ja nicht unerreichbar. Und natürlich als Menschen kennen wir ja beides. Und wir wissen sehr wohl um den Urgrund, wir wissen sehr wohl um die klare Natur des Geistes. Dann vergessen wir es wieder, anderes verdunkelt es, da komme ich gleich drauf. Und manchmal genießen wir auch die Sehnsucht nach dem, was wir eigentlich ganz genau kennen. Und bauen dann eine künstliche Trennung auf, wo gar keine ist. Ist alles da. Ich habe den Namen vergessen. Johann. Alles da. Dein sagt er jetzt, weil er. Aha, lass mal es mal sacken. Fein reicht nicht, du musst es überprüfen. Für dich. Das ist ja das Schöne und das Wunderbare, dass genau das, was wirklich wesentlich ist, nicht unerreichbar ist. Sondern, wie Rumi sagt, näher als dein eigener Atem. Ah, okay. Ah, das Wesentliche, das ist das Wesentliche. Ah, gut, also wieder mal nur eine Frage der Sprache. Das Wesentliche ist immer erreichbar. Okay. Resonanz? Resonanz? Leichte Resonanz. Leise Resonanz. Leise. Hoch drauf, das Leise. Ja. Genieße das Leise, ja. Wunderbar. Kompa, Resonanz. Ja, den. Ja.
ist schon der erste Punkt erreicht, eigentlich jedes Wort, jeder Vers eigentlich ein Paukenschlag.
Ja.
Weil da, also ich bin so mitgegangen, da ist alles gesagt eigentlich. Und wo findet man diesen Spruch? Weil den würde ich mir gerne übers Bett hängen.
Das habe ich jetzt aus einem Buch von Namkei Norbu, der es wiederum zitiert aus, Moment, Namkei Norbu war oder ist, das ist ein Tibeter, der hier in Italien irgendwo eine Professur hat. Also es stammt aus dem Nidakachor Tantra, dem Tantra der Vereinigung des Solaren mit dem Lunaren. Und, hört, hört, es ist das Hauptmantra aus dem Bardo Tödrol, das im Westen als das Totenbuch der Tibeter bekannt ist. Da sollte es, also erinnere ich aber gar nicht, dass es da drinnen ist. Schau mal nach. Ja. Wobei, bei diesen, deshalb nennt man sie auch Vajra-Lieder und nicht Vajra-Texte, ist wichtig der Klang. Also ich würde das nicht so sehr jetzt übers Bett hängen und dann so gelegentlich draufschauen oder so leise im Kopf nur lesen, sondern wenn, dann lies es mit Stimme. Weil da geht's wirklich um Resonanz, egal ob es jetzt tibetisch oder deutsch oder italienisch ist. Lies es mit Klang. Wir werden es uns im Laufe des Wochenendes auch noch auf Tibetisch anhören. Haben wir dabei. In einer schönen Aufnahme. Schön gesungen. Anutosh, Resonanz. Du bist ja einer der vier Anwesenden, die auch jetzt im August da waren. Du hast es schon gehört. Ist noch da? Jetzt seit August.
War trotzdem etwas neu oder nochmal hingewöhnen, hat aber was Leichtes und was Helles.
Ja.
Habe ich so empfunden.
Und ist ja wunderbar, wenn es immer noch neu ist. Immer neu. Wunderbar. Eine Schülerin hat mir ein WhatsApp geschickt. Kommt mir gerade. Muss irgendwas damit zu tun haben. Hat ein WhatsApp geschickt. Pia, hat sie geschrieben. Ich habe jetzt festgestellt, Samsara kann man nicht reparieren. Warum hast du uns das nie gesagt? Dann, na, erst kommt, ich vermute, das wusstest du schon. Warum hast du uns das nie gesagt? Ich meine eigentlich schon, das gesagt zu haben, gelegentlich. Deshalb sei hiermit nochmal wiederholt, Samsara kann nicht repariert werden. Aber auch Nirvana kann auch nicht repariert werden. Das sind ja auch Dualität 2. Und dem einen fehlt das eine und dem anderen fehlt das andere. Aber was immer geht, ist mitten im unreparierten Samsara, so wie es einfach ist, und es ist verdammt viel unrepariert hier, gerade im Moment mal wieder, immer wieder sich dem Urgrund, der hier so wunderschön gesungen ist, zu öffnen, hinzugeben, in dieses Licht zu schauen und aus diesem Licht zu schauen. Immer noch wissend, dass man Samsara nicht reparieren kann, aber wissend, dass aus diesem Unendlichen, aus dieser endlosen Offenheit alles, was auch immer, in einem rasenden Tempo und in einem immensen Feuerwerk, könnte man sagen, permanent erscheint und wieder vergeht. Erscheint und vergeht. Immer frisch. Immer neu. Die ganze Zeit. Das geht immer. Und das ist genial. Das heißt, wir müssen auch nicht warten, bis wir Samsara repariert haben oder uns selber 100% repariert haben oder alle solche Sachen, sondern dieses den Geist heimzuholen zum Eigentlichen und zum Wesentlichen und zu dem, was wir sind, geht immer, wenn wir wollen. Und ihr wollt. So will ja jemand nicht. Du willst nicht.
Ja, ich will schon.
Gut.
Samsara kann nicht repariert werden, das verstehe ich nicht.
Das heißt, wenn gesprochen wird, zum Beispiel von der Befreiung von Leiden, oder so, dann heißt es doch nicht, dass hier nichts mehr kaputt geht innerhalb der Welt der Form. Oder wie du sehr wohl weißt.
Aber wozu soll man sich dann anstrengen? Was weiß ich. Wenn Samsara nicht repariert werden kann, das bedeutet, dass alles, so wie es jetzt ist, absolut okay ist.
Oder sagen wir mal, zumindest bedeutet es, dass es jetzt genauso ist, wie es ist.
Ja, aber dann... Also ist diese, bei mir diese Tendenz da, es noch besser zu machen.
Darfst du ja. Aber es wird dir nicht immer gelingen.
Aber was heißt das dann? Kann nicht repariert werden.
Das heißt, dass du jetzt dich neu verliebt hast und dein Geliebter trotzdem sterben wird. Oder du. Und irgendwann beide. Oder sonst ein Ungemach dich wieder erwischt. Und dann, wenn dich wieder Ungemach erwischt, dann ist der Zeitpunkt, Punkt 2, Zweifel ausräumen, und Punkt 3, nicht davon lassen, dann, richtig, dann erst recht, die Grandiosität des Urgrunds, nicht so immer im Blick zu behalten und dich auch als solches zu erkennen, mittendrin.
Ja, Samsara kann nicht repariert werden.
Jesus, das war echt Stichwort. Das war ein Witz.
Weil das würde bedeuten, dass es ständig kaputt ist. Aber es ist eigentlich nicht kaputt, es ist einfach so, wie es ist.
Richtig. Bloß wir betrachten es oft als dieses kaputt, jenes ist kaputt, dieses ist doof, jenes ist doof.
Okay. Ja, alles geht
kaputt. Alles geht kaputt. Nichts ist fix. Nichts ist fix und ständig.
Wir möchten gerne rechts halten, auf die
Zukunft. Ja, also wir möchten ja gerne festhalten und so weiter, aber das einzige Fixe ist wirklich der Wandel. Es verwandelt sich ständig.
Wandel manchmal wehren ist wir uns permanent dagegen. Und der Raum, in dem und durch und aus dem das alles geschieht, ist permanent.
Das
ist der Text. Eine Einführung in die wahre Natur der Wirklichkeit. Aber das ist ein immer wieder auftauchendes Ding. Ein immer wieder auftauchendes Missverständnis. Ah. Ich habe gehört von einer großen spirituell verwirklichten Frau im Buddhismus, die Alzheimer hat. Das stört sich nicht. Ich habe gehört von, du kennst sie. Ich habe gehört von Ramana, der Krebs hatte. Ich habe gehört von Osho, der Zucker und Asthma und solche Krankheiten hatte. Thich Nhat Hanh hat jetzt einen Schlaganfall. Schon seit 2 Jahren bald, glaube ich, kann er nicht mehr sprechen. Und gestorben sind sie alle. Der Einzige, der halbwegs gesund gestorben ist, war Jesus. Das lag aber daran, dass er ermordet wurde in jungen Jahren. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es betrifft andere Dinge genauso. Immer wieder. Aber wir sind jetzt bereits bei Punkt 2, woraus ich entnehme, Punkt 1 ist abgehakt. Weil ihr seid, du zum Beispiel bist jetzt schon wieder da, ja, ist schon recht mit dem Urgrund und der wahren Natur der Wirklichkeit, aber was ist wenn? Da geht es bereits um das Umgehen und Ausräumen von Zweifel, die zwangsläufig auftreten. Und damit natürlich müssen wir uns ja viel mehr beschäftigen. Das ist die tägliche, tägliche Meditationsarbeit, wenn man so sagen darf. Buona? Genau, dich hatte ich auch gefragt, aber du warst ganz versunken.
Jetzt, weil die Parameter gesagt hat, ist mir plötzlich der Begriff der grundlegenden Gutheit eingefallen. Und da habe ich jetzt gerade im Moment wahrscheinlich eine Verwirrung. Grundlegende Gutheit heißt es jetzt, dass die Dinge dass alles so, wie es ist, in Ordnung ist, wie es ist, also es ist, was es ist, oder bedeutet grundlegende Gutheit, dass alles einen guten Kern hat. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander mit.
Geh mal doch erstmal von dir und mir aus.
Ja.
Weil das können wir am leichtesten untersuchen.
Ja.
Weil am nächsten dran. Grundlegende Gutheit bei Purna bedeutet was?
Ja, eben. Also jetzt im Moment ist es für mich so, grundlegende Gutheit bei Purna heißt, ja, jetzt bin ich ganz verwirrt. Jetzt bin ich richtig durcheinander, dass irgendwas angeflogen.
Das kommt ja selten vor.
Ja. Grundlegende Gutheit bei Purna heißt, Purna ist, ja, ist grundlegend von Natur aus gut und in Ordnung.
Ja.
Was dann draufgesetzt wird oder dazu getan oder so, das ist ja dann das, was man dann selber dazu macht, oder? Und das andere?
Unkonditionierung und karmische Einflüsse. Ja.
Okay.
Also, Purna heißt doch das.
Ganzheit.
Ganzheit. Eben. Om Purnam Purnamidam.
Das ist Ganzheit.
Dies ist Ganzheit, das ist Ganzheit.
Aus der Ganzheit entsteht Ganzheit.
Aus der Ganzheit entsteht Ganzheit.
Wenn der Ganzheit Ganzheit entnommen wird, siehe, es bleibt Ganzheit zurück.
Wenn der Ganzheit Ganzheit entnommen wird, siehe, es bleibt Ganzheit zurück.
Es wird zurechtgerückt.
Siehe, du fügst der Ganzheit weitere Ganzheit hinzu. Sie ist nicht mehr geworden.
So ist es. Ja, stimmt. Jetzt passt es wieder.
Das war jetzt ein Piascher Zusatz. Gehört nicht zum Mantra. Der letzte Satz.
Danke, aber es war jetzt richtig Verwirrung.
Hat noch nicht geschnackelt. Noch nicht ganz.
Also mir geht es manchmal so, wenn ich drüber mit Menschen drüber rede und diesen Begriff verwende von der grundlegenden Gutheit, dann sage ich immer, dass die Dinge ganz vom Grund auf oder alles, was ist, von Grund auf in Ordnung und gut ist. Und das aber, wie du vorhin gesagt hast, Konditionierung und so weiter dazu kommt und das dann vielleicht nicht mehr durchscheint.
Ich finde gut, wenn wir mit diesem Begriff umgehen, dass wir ihn zumindest erstmal immer auf uns selber und unter Umständen, wenn wir im Gespräch sind, auf das Gegenüber anwenden und nicht gleich auf alle Dinge, das überfordert.
Ja.
Weil dann fällt einem ja alles Mögliche ein und dann ist man gleich zack, zack, viel zu schnell in der Zweifel.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber wenn du deinem Gegenüber sagst, du, Lisa, ich weiß genau, dass du im total gut bist. Da mag all möglicher Schmarrn noch dabei sein, aber das, was du bist, war immer gut. Das versteht jeder.
Ja. Und jetzt ist bei mir gerade die nächste Frage da, ja, was bin ich denn?
Ganzheit?
Ja. Das ist nämlich in der letzten Zeit beschäftigen mich sehr viel mit meinem Namen, den du mir gegeben hast.
Ach so.
Vielleicht auch hat es damit was zu tun, weil nach dem Retreat, das also wirklich für mich heftig intensiv war, ist es dann so aufgetaucht. Und vielleicht im Zusammenhang mit dem. Ich kann jetzt auch nicht immer sagen, dass das für mich zum Beispiel dieser Name immer ganz klar ist oder so. Also
dieser Name?
Dieser Name.
Dieser Name.
Nicht ganz klar ist. Vielleicht einfach wirklich, weil ich in der letzten Zeit öfter damit bin oder so.
Ja. Du bist Weite. Also ich lasse immer so ein kleines Fragezeichen dahinter, um rauszukriegen, ob du das unterschreiben kannst.
Ja, das kann ich unterschreiben.
Du bist Klarheit.
Jetzt kommt der Zweifel und sagt, nicht immer. Oder der Kopf, doch. Das ist mir vielleicht manches Mal zu groß vom Herz, vom Herz her.
Ja, stopp, du, okay, abgehakt, lass mal weg. Du bist Bewusstheit.
Ja.
Geht?
Ja.
Kann man unterschreiben?
Ja.
Super, also ist mir völlig wurscht, ob jetzt. Dann halt Bewusstheit. Du bist Freundlichkeit.
Ja, unterschreiben.
Du bist Schönheit.
Stimmt, unterschreiben.
Wow.
Ja.
Du bist Lachen.
Ja, unterschreiben.
Du bist Leben.
Ja, unterschreiben. Ja.
Und mit Leben meine ich jetzt das Leben, das schon länger dauert.
Ja.
Nicht erst 60 Jahre.
Ja, ja. Ja.
Ja. Unterschreiben?
Ja, unterschreiben.
Oh, wow, reicht. Was willst du noch sein? Ja. Das ist schon so viel.
Ja.
Und das unterschreiben, also ich habe genau gemerkt, wo die Augen aufgehen und strahlen und wo nicht so ganz, das reicht.
Ja.
Mehr kann keine Göttin verlangen zu sein.
Ja, ich kann da gar nicht sagen, woher das plötzlich aufgetaucht ist.
Und alles das, was du jetzt, dem du zustimmen kannst, Leben, Lachen, Freundlichkeit, Bewusstheit, Weite, ist grundlegend gut.
Stimmt. Ich habe mir das nicht genau angeschaut, was Gutheit eigentlich ist.
Oder das ist so ein schönes.
Wie?
Das ist ein schönes Wort, deshalb den Begriff. Den habe ich von Tschökyam Trungpa. Der taucht sonst gar nicht unbedingt jetzt in genau dem Wortlaut so auf. Aber ich finde ihn sehr treffend und sehr schön und sehr heilsam und sehr richtig.
Ja.
Und er übersetzt mit diesem Ausdruck, wohl sicher auch für den westlichen Geist, weil er hat ja extra westliche Psychologie studiert, um damit für uns klarzukommen, zusätzlich zu seinem tibetischen Studium. Und er übersetzt mit diesem Begriff das Sanskrit-Wort Alaya. Und Alaya heißt eigentlich wörtlich übersetzt die Heimat.
Ja.
Und dann sind wir wieder bei den Geistheimbrücken.
Ja.
Das ist die Heimat. das, was schon immer gut war, was nicht der Veränderung bedarf. Es gibt genug, was der Veränderung bedarf. Aber die Heimat und das Große ist da, wo es der Veränderung nicht bedarf, weil es schon immer gut war, ganz war, strahlend war, bewusst war, lebendig war. Deshalb ungeboren. Das muss man noch nicht mal gebären, das muss man auch nicht zeugen, weil es schon immer lebendig war.
Das hat mich ganz fasziniert, dieses Wort ungeboren.
Ja.
Oder berührt so. Ja.
Selbst erschaffen.
Ja, steht ja, dann ja.
Da auch. Und selbst befreit. Aus sich heraus befreit. Und das, dieses aus sich heraus befreit, mit dem kleinen Satz, das ist ein Riesenschlüssel für alles das, was tatsächlich der Veränderung bedarf. Rede ich jetzt in Rätseln?
Na.
Hast du mich?
Ja.
Ah, super. Also nochmal, dieses aus sich heraus befreit ist der Schlüssel, auf jeden Fall ein ganz großer Schlüssel für uns, für den Geist und auch fürs Praktische, für genau die Punkte, die der Veränderung bedürfen, wo was verdunkelt ist oder nicht gut ist im Ausdruck. Weil auch ein Lachen dabei ist. Und weil damit angesprochen ist, das Potenzial, das in jeder Situation steckt.
Ja.
Aufgrund des Letztendlichen, dass es überhaupt befreibar ist.
Ja, genau.
Ja.
Wahnsinn.
Wahnsinn, ne? Stehen da richtig die Haare zu Berge. Schaut zumindest so aus. Und dieses, und das ist aber auch, finde ich, und ist mein Erfahren, eine Riesenherausforderung und bleibt es auch. Dieses Potenzial immer wieder, sich diesem Potenzial auch anzuvertrauen und dieses Potenzial als Potenzial zu erkennen, dieses Potenzial zur Selbstbefreiung jedes Phänomens, sei es jetzt schön oder sei es nicht schön, sei es gut, nennen wir es einfach so, und sei es gut oder sei es schlecht. Es ist immer das Potenzial aus sich selbst befreit.
Es ist kaum fassbar.
So, und jetzt sollst du das aber nicht nur fassen, sondern sogar noch den Schlüssel in die Hand nehmen und ins entsprechende Loch stecken. Und, ja, das wäre dann, was man Siddhi nennt. Eigentlich. Nicht, dass man über den Boden schwebt oder an zwei Plätzen gleichzeitig ist oder Gedanken liest, sondern das. Aber es bleibt spannend.
Das auf alle Fälle. Ja. Okay. Das reicht mir jetzt mal, danke.
Bitte, gerne, das war wunderbar.
Ja.
Wunderbar. Ja, jetzt werde ich euch. Wolltest du was sagen?
Ja.
Sag.
Hieße doch aber, um nochmal auf das Reparierbar zu kommen, jeder Moment ist aus sich heraus befreibar. Also
Das hat eine andere Dimension. Weil, okay. Nehmen wir mal ganz simpel. Jeder von uns, nehme ich an, würde sich wünschen, dass ab sofort Menschen sich nicht mehr die Schädel einhauen. Oder?
Ja.
Jeder.
Wäre ja möglich.
Theoretisch. Aber bis jetzt und im Verlauf der letzten 10.000 Jahre ist es noch nicht passiert. Oder die Frau, die das geschrieben hat, hatte gerade ganz massive Geschichten am Laufen im Job und da, wo sie sich sonst immer wahnsinnig angestrengt hat. Diese unglaublich intelligente und tüchtige Frau und die steht total ihre Frau an einer wichtigen Stelle und war immer bemüht, Sarah zu reparieren. Also sämtliche Missstände in dem großen Betrieb und es ist ihr nie gelungen. Natürlich nicht. Und dann kommt diese Einsicht, oh, ich habe an der falschen Stelle angesetzt. Hier eine Schraube drehen, da eine Schraube drehen, das ein bisschen besser, das ein bisschen besser. Das ist nicht wirklich der Schlüssel.
Also ja, nein, ich habe so. Das schon verstanden, glaube ja, ich. Es geht nur um das hat ja so eine Riesendimension.
Ja,
ne?
Das hat eine Riesendimension.
Aber toll.
Toll, genau. Du hattest einen guten Sommer, hm?
Ja.
Ja, du schaust gut aus, das freut mich. So, also ich konstatiere jetzt erstmal, dass es doch allerseits im Raum leichtere oder stärkere, leisere oder lautere Resonanz gibt mit dem, was da besungen ist. Das ist wichtig. Und ich habe euch schon gesagt, dass wo ist denn das, was ich euch jetzt vorlesen will? Ach hier. Ja, also dieser, ich weiß gar nicht, in Neapel glaube ich sogar. Ist der. War er. Jetzt nimmer. Ah, schaut. Professor für vergleichende Religionswissenschaft oder so. Und gleichzeitig ein Rinpoche. Finde ich klasse. So, also. Dieses Lied handelt von dem, was wir jetzt Urgrund nennen. Also das Unendliche, die letztendliche Dimension haben wir es auch lang genannt. So. Man nennt es auch den ursprünglichen Zustand. Ist auch ein wunderschönes Wort. Ursprünglich. Der ursprüngliche Zustand. Es liegt in der Natur des ursprünglichen Zustands, sich in Form von Licht zu manifestieren, welches wiederum seinen Ausdruck in den fünf Farben findet, den Essenzen der Elemente. Das war unser Thema letztes Jahr. Es liegt in der Natur des ursprünglichen Zustands, sich zu manifestieren. Das gehört aber auch zu den Sachen, die ich euch permanent und immer wieder versuche zu erinnern. Es ist nicht so, dass da wäre der ursprüngliche Zustand und der existiert für sich und dann gibt es die doofe Existenz und die existiert für sich und es würde darum gehen, von dieser doofen Existenz zum ursprünglichen Zustand zu gelangen. Geht nicht, weil es nicht getrennt ist, sondern es ist die Natur, die des ursprünglichen Zustands, die Natur des Ungeborenen, die Natur des Allgegenwärtigen, die Natur des Unveränderlichen und so weiter, ist es, sich permanent zu manifestieren. Und man stellt sich das vor in Tibet eben, wie wenn Licht durch einen Kristall geht und dann bricht sich das Licht und man sieht fünf die Regenbogenfarben, die dann die verschiedenen Elemente repräsentieren, die Guten, die Intelligenzen, die Weisheiten und die Dummheiten und so weiter. Da haben wir viel drüber geredet auch schon und entdeckt. So. Das Universum wird somit als spontan entstehendes Spiel der Energie des ursprünglichen Zustands angesehen. Als solches kann es von demjenigen genossen werden, der mit dem ihm innewohnenden wesentlichen Zustand verbunden bleibt. Das ist der Gag. Das ist genau der Gag. Also als solches kann es von demjenigen genossen werden, der mit dem ihm selbst innewohnenden wesentlichen Zustand verbunden bleibt. Das, worüber ich mit Purna, dem, was Purna ist und jeder von uns. Und damit in dem sich selbst befreienden und in sich vollkommenen Zustand ist, im Zustand des Dzogchen. Achtung, dieser Mensch ist eben Professor, blöderweise, und Professoren neigen sehr zu solchen Schachtelsätzen. Und jetzt kommt nämlich ganz Wichtiges, was ich euch bitte mitzunehmen über Nacht und das morgen angedaut wieder mitzubringen. Dann schau mal. Das ist nämlich so, das ist so wichtig. Wenn aber der Einzelne durch grundlegende Fehlwahrnehmung der Wirklichkeit in die Verwirrung des Dualismus gerät, wird das ursprüngliche Bewusstsein, das tatsächlich die Quelle aller Erscheinungen, Klammer auf, sogar des dualistischen Bewusstseins und somit faktisch aller Phänomene, Klammer zu, ist quasi verdunkelt. Also wir verfangen uns in dem Freund-Feind, in dem Ich-Du, in dem Gut-Schlecht und so weiter, sehen nicht mehr den Ursprung, das Ursprüngliche, aus dem es entspringt. Und dann ist unsere Sicht verdunkelt. In seinen eigenen Projektionen gefangen, hält er die Manifestationen seines eigenen reinen Gewahrseins für eine äußere Realität, die getrennt von ihm existiert. Diese wiederum versucht er dann ohne Unterlass, jedoch letztendlich ohne Erfolg, zu manipulieren. Im vergeblichen Versuch der ständig zugrunde liegenden Unzufriedenheit und Unbehagen, welche die unausweichliche Erfahrung der Verdunklung des Gewahrseins darstellen, ein Ende zu bereiten. Könnt ihr dem folgen? diesem schrecklich langen Satz. Ich muss es auch dreimal lesen. Ha? Ja. Also erst verwickeln wir uns in die dualistische Sicht, karmische Sicht nennt man das auch, karmische Sicht. Dann, wo wir bereits verdunkelt sind, nehmen wir Unbehagen wahr, logisch, und wir durch die Verdunkelung projizieren wir auch. Und sagen dann, das ist schuld oder jenes ist schuld. Ich fühle mich unbehaglich, weil dieses oder jenes. Und versuchen dann das, was wir als Grund scheinbar für unser Unbehagen oder unsere Unzufriedenheit ausgemacht haben, zu verändern oder zu manipulieren. Das aber hat im Allgemeinen keinen Erfolg oder nur kurzzeitig. Und ich glaube, die Erfahrung habt ihr. Oder? Also, wer hat die nicht? Also, die Erfahrung haben wir. Und wer hat dann auf immer und ewig aufgehört, es zu versuchen? Auch keiner. Ja? Wir probieren es immer wieder. Das ist doch vertrackt. Und mir fällt immer wieder der Versuch, dieses Unbehagen, das wir nach außen projizieren, loszuwerden, indem wir manipulieren an irgendwelchen Dingen, die wir fälschlicherweise für die Ursache unseres Leidens halten. Verstehst? Das ist das ganze Problem. Das ist nicht die Antwort drauf, sondern es ist auch eine, sagt dasselbe, ja. Sondern, Ende zu breiten. Das Gefühl der grundlegenden Unzufriedenheit, im Sanskrit Dukkha genannt, welches unvermeidlich durch die Verblendung des Geistes entsteht, besteht weiter fort. Ganz egal, wie erfolgreich sich jemand im Umgang mit der Welt in materialistischen Begriffen erweisen mag, so lange, bis die Erfahrung des ursprünglichen Zustands wieder erlangt wird. Versteht ihr? Okay, genug für heute. Das mit der Unzufriedenheit und das nehmt ihr mal mit. Und dann natürlich das Vajra-Lied. Und dann schauen wir, wie es morgen ausschaut. Nimm das, sei so lieb.
Ich wollte nur sagen, dass ich eben morgen nicht da bin, sondern erst am Sonntag. Und zwar schon am Dienstag, habe ich in der Zeitung gelesen, ein guter Freund von mir, das heißt ein Mitschüler, mit dem ich 12 Jahre lang gemeinsam Schulbank gedrückt habe. In der Oberschule ist er immer neben mir gesessen, der ist jetzt Familienvater, auch 3 Kinder, ist beim Mountainbiken zusammengebrochen und tot. Ach. Und jetzt ist morgen die Beerdigung. Ach. Und sie wissen nicht einmal, Herzinfarkt war es nicht, ist einfach zusammengebrochen und wissen nicht. Er war Professor für Notfallmedizin in Innsbruck. Ja, und das hat mich schon etwas mitgenommen. Also wenn ich das die ganze Zeit wieder. Ja. So ist es halt. Nichts bleibt. Aber Sonntag bin ich wieder hier. Ja.
Sonntag bist du wieder hier und möge der Segen dieses Abends dich begleiten. Und möge der Segen auch weiterstrahlen auf die Familie vor allem. Gute.